Professor Dr. Martin Lücke hat einmal in einem Interview die Katze aus dem Sack gelassen. Die Gender-Theorie, die das Geschlecht nicht als etwas natürlich Vorgegebenes, sondern als etwas sozial Konstruiertes und Aufgezwungenes betrachte, sei, Zitat, wirklich eine Glaubensfrage, Zitat Ende. Diese These sei die Prämisse der Genderwissenschaft. Dem Einwand, dass dies biologischen Erkenntnissen widerspricht, begegnet Lücke mit einer grundsätzlichen Wissenschaftskritik. Er stellt die Biologie ihrerseits als interessegeleitetes soziales Konstrukt hin, um ihr die Deutungshoheit über das, was Sexualität sei, zu bestreiten. Ihre vorwissenschaftliche Arbeitshypothese bestehe in dem Willen, immer etwas eindeutig zu bestimmen. Nun ist ein gesundes Maß an kritischer Distanz gegenüber dem, was als Wissenschaft ausgegeben wird, sicherlich angebracht. Der Wissenschaftler ist nicht automatisch vor Ideologieanfälligkeit gefeit. Man denke nur an den Materialismus des 19. Jahrhunderts, zu dem sich viele Forscher im Gefolge des naturwissenschaftlichen Aufschwungs verführen ließen. Da gab es etwa den Zoologen Karl Vogt, Anhänger des Darwinismus, der die Gedanken zum Gehirn im gleichen Verhältnis sah wie den Urin zu den Nieren. Geisteswissenschaften wie die Philosophie verachtete er. Dass er darüber hinaus auch noch einen groben Rassismus biologisch zu begründen suchte, macht den Missbrauch der Wissenschaft überdeutlich. Umgekehrt versuchte auch Karl Marx, die Biologie zu vereinnahmen, indem er Darwins Schrift über den Ursprung der Arten als die, Zitat, naturwissenschaftliche Grundlage des gesellschaftlichen Klassenkampfes, Zitat Ende, ansah. So in einem Brief an Lassalle. Doch egal, ob die Wissenschaft für den Rassismus, den Sozialismus oder, wie heutzutage von Dawkins und seinen Gesinnungsgenossen, für den Atheismus missbraucht wird, die Antwort kann nicht in ihrer Ablehnung bestehen, sondern in der Unterscheidung dessen, was wirklich Wissenschaft ist und was ideologische Vereinnahmung. Und genau diese Unterscheidung schafft Lücke ab. Bei ihm fällt der Unterschied zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft weg, indem er die Wahrheitsfrage eliminiert. Es geht ihm nicht um die Frage, wie es sich wirklich verhält, sondern um die Durchsetzung von Interessen. Für die Gender-Theorie gibt er das offen zu. Es gehe um die Hoffnung, Zitat, sich von einer genormten Sexualität zu befreien, neue Spielräume zu finden, jenseits der Muster und vorgegebenen Identitäten, Zitat Ende. Nachdem er die Wissenschaft unter den Generalverdacht interessegeleiteter Manipulation gestellt hat, kann er sich selber einen Persilschein ausstellen nach dem Motto, wenn alle tun und denken, was sie wollen, dann darf ich das auch. Dabei ist die angeblich vorwissenschaftliche Arbeitshypothese, etwas eindeutig bestimmen zu wollen, gerade keine inhaltliche Vorgabe, sondern Voraussetzung, um überhaupt etwas zu erkennen. Der Arzt möchte die Krankheit eindeutig bestimmen, um das richtige Heilmittel zu finden. Ich wüsste gerne, ob sich Lücke einem Arzt anvertrauen würde, der jede eindeutige Diagnose vermeidet. Der Astronom möchte die Entfernungen und Kräfte eindeutig bestimmen, um die Marssonde sicher zum Ziel zu steuern. Der Anatom möchte die Organe und ihre Funktion eindeutig bestimmen, um den menschlichen Körper zu verstehen. All dies hat nichts mit Ideologie zu tun, sondern mit dem Willen herauszufinden, wie es sich wirklich verhält. Nur beim Geschlecht soll es anders sein, weil es einen Bevölkerungsanteil im Promillebereich gibt, der sich, aus welchem berechtigten oder unberechtigten Grund auch immer, in seiner Haut als Mann oder Frau unwohl fühlt und deshalb für sich eine eindeutige Geschlechtszugehörigkeit verneint. Dafür werden dann zahllose Zentren mit dem irreführenden Namen Gender Studies errichtet, irreführend deshalb, weil es nicht darum geht, die Wirklichkeit zu studieren, sondern eigene Vorstellungen durchzusetzen. Wie erkenntnisresistent die Gender-Ideologen sind, konnte 2011 der Norweger Harald Eia erleben, der Genderwissenschaftler vor laufender Kamera mit wissenschaftlichen Forschungsergebnissen konfrontierte. Die Reaktionen zeugten von solch verbissener Realitätsverweigerung, dass die Öffentlichkeit schockiert, die Genderzunft blamiert war und das Gender-Institut in Oslo geschlossen wurde. In Deutschland, wo eher der gesunde Menschenverstand vor der Ideologie kapituliert als umgekehrt, ist man noch lange nicht so weit. Bohren wir ein wenig tiefer. Die Gender-Ideologie zeigt uns, wie mit dem Glauben an Gott auch die Orientierung verloren geht, die uns die Schöpfungsordnung geben kann. Aus der von Gott zum Heil und Wohl des Menschen gefügten Ordnung, in der der Mensch seinen Platz, seine Identität und seinen Lebenssinn findet, wird eine unbegrenzte Manipulationsmasse, aus der sich der Einzelne wie aus Knete immer wieder neu formen und erfinden will. Er will nicht festgelegt sein auf ein bestimmtes Geschlecht, sondern nach Belieben Mann, Frau, Zwitter, Neutrum, Transgender oder etwas anderes werden können. Nur wenn er homosexuell ist, soll er das nicht ändern dürfen. Nun mag es, so könnte man argumentieren, dem Einzelnen überlassen bleiben, aus der Not seiner Identitätskrise die Tugend kreativer Selbsterfindung zu machen. Doch die Gender-Ideologen belassen es nicht dabei. Vielmehr haben sie schon längst einen Kreuzzug begonnen, ihre Ideologie mit missionarischem Eifer zu verbreiten und in den Schulen die Kinder damit zu infizieren. Kürzlich bekannte mir ein renommierter Psychologe, dass er anfangs die Warnung vor dieser Ideologie als Panikmache angesehen habe, bis er damit begonnen habe, die Schriften der Gender-Ideologen selber zu lesen. Es sei, so meint er nun, in Wirklichkeit noch viel schlimmer. Und wer hält dagegen? Statt dass die Kirchen hörbar und mächtig ihre Stimme erheben, hat die evangelische Kirche die Gender-Ideologie bereits übernommen, während die katholische Kirche in Deutschland damit beschäftigt ist, sich für ihre meintlich veraltete Sexuallehre ständig zu entschuldigen und zu beteuern, dass man aus der heutigen Lebenswirklichkeit lernen und sich weiterentwickeln wolle. Katholische Theologen beteiligen sich sogar an einer verhängnisvollen Verharmlosungsstrategie, so zum Beispiel Regina Haider, die Vorsitzende der Theologischen Kommission des Katholischen Deutschen Frauenbunds, KDFB. In einem Interview leugnete sie vor einiger Zeit die Existenz einer Gender-Ideologie und bestritt, dass ernsthafte Vertreter des Gender-Mainstreamings die freie Wählbarkeit des Geschlechts propagieren. Und das zu einer Zeit, in der zum Beispiel Norwegen ein Gesetz plant, das Kindern ab 7 Jahren erlaubt, ohne vorhergehende psychiatrische oder medizinische Untersuchung ihr Geschlecht zu wechseln. Frau Haider scheint weder die Thesen Judith Butlers zu kennen, der Vorreiterin der Gender-Ideologie, noch solche Sexualwissenschaftler wie die Professorin Martin Lücke oder Uwe Sielert. Es ist, so können wir daraus ersehen, eine gehörige Portion Weltfremdheit nötig, um sich über die Gefahren der Gender-Ideologie hinwegzutäuschen. Und man vermisst in der Kirche auf weiter Flur fast jede Spur vom Selbstbewusstsein der ersten Christen, die sich mit heiligem Stolz vor der antiken Sittenverderbnis abhoben, in die im freien Flug zurückzufallen, wir im Begriffe sind.